was ist dann der Mensch, wenn er sich verbinden kann mit KI? Und gehört die KI dann zum Menschen oder gehört der Mensch dann zur KI? Was macht das mit uns allen? Und das wird eine der entscheidenden Fragen, deshalb ist das so prominent in diesem 2035-Buch.
Hallo, willkommen. Vielleicht habt ihr ja schon Pläne für nächste Woche, aber eher noch keine für 2035, vermute ich. Bei meinem heutigen Gast ist das anders. Als Zukunftsforscher ist er ein quasi professionell vorausschauender Typ. Willkommen, Sven Gábor Janský, der Chef von Europas größtem unabhängigen Zukunftsforschungsinstitut. Hi.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir werden in wenigen Tagen eine Buchpremiere erleben mit dem schönen Titel 2035. Sie haben es geschrieben und wir sprechen jetzt schon darüber mit dem Fokus, wie lebt es sich wohl als Boomer im Jahr 2035 mit Blick auf Wohnen, Gesundheit, die Arbeit unserer Kinder und die Zukunft der Menschlichkeit. Wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr verstehen, wie Zukunftsforschung als solches funktioniert und ob sie funktioniert, also inwiefern Zukunft wirklich vorhersehbar ist. Jetzt aber erstmal zur Person, Sven Gábor Janský. Wir waren mal Kollegen, Sie waren auch Journalist. Da beschäftigt man sich ja mehr mit der Gegenwart, steckt das Wort Tag drin, Jour. Was hat Sie denn bewegt, sich nur noch mit der Zukunft zu beschäftigen?
Also in der Tat haben mich schon immer die Menschen, auch beim Journalismus, haben mich die Menschen interessiert, die mit ihren heutigen Entscheidungen mehr über Zukunft bestimmen sozusagen als andere Menschen. Und da hast du ja als Journalist den Zugang zu. Das sind Menschen in der Politik, das sind Menschen in der Wirtschaft und so weiter. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass der Journalismus in Deutschland mir nicht mehr so richtig gereicht hat, weil die Menschen, die wirklich so, dass die Geschicke der Weltgeschichte sozusagen bestimmen, damals ging es um Technologie und Silicon Valley und so weiter, die waren eben nicht hier in Deutschland. Und dann habe ich mir gekündigt und habe mir einen Job gesucht, wo man sozusagen das Recht hat und die Möglichkeit hat, genau die Menschen, die mehr als deutsche Politiker oder deutsche Wirtschaftsgrößen die Geschicke der Zukunft der Welt bestimmen, wo man die Möglichkeit hat, die zu treffen. Und das ist eben als Zukunftsforscher, weil man tut als Zukunftsforscher ehrlich gesagt relativ ähnliche Dinge wie Journalisten. Man führt Interviews, nur eben sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr tief mit den Personen, die in der großen Wirtschaft der großen Welt sozusagen die entscheidenden, die Strategiechefs, die Innovationschefs, Technologiechefs und Chefinnen natürlich sind. Und aus diesen Köpfen holt man die Prognosen heraus und da gibt es eine wissenschaftliche Methode, wie man die zusammenbringt zu Zukunftsbildern, also zur wahrscheinlichsten Zukunft.
Und ist ja auch ein zukunftssicherer Job, ne? Also Zukunft wird es immer geben, hoffen wir jedenfalls. 2009 haben Sie Ihr erstes Buch geschrieben mit dem Titel 2020, Untertitel So leben wir in Zukunft. Und da haben Sie schon KI-Assistenzsysteme kommen sehen, heißt es. Stimmt es?
Ja, stimmt. Stimmt genau. Stimmt. Wobei, ja. Genau gesagt, heißt es nicht, ich habe sie kommen sehen, sondern die Menschen, mit denen wir für unsere Studien Interviews gemacht haben, haben sie kommen sehen. Und deshalb läuft das in die Studien. Also man muss bei der Zukunftsforschung eine Sache. Das hat wirklich nichts mit Glaskugelguckerei zu tun, ja, und auch nichts damit, dass ich mir irgendwas ausdenke, sondern bei mir im Institut, Sie haben das gesagt, ich leite das größte europäische Zukunftsforschungsinstitut, da arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Also da gibt es wissenschaftliche Methoden, die kann man studieren, kann man promovieren, das kann man auch weltweit machen, ja, ob in Singapur oder in Kopenhagen oder in Berlin. Wenn man das verstanden hat, dann hat man eben den Weg, wie man jetzt nicht zum Wahrsager geworden ist, aber das Wahrscheinlichste, die wahrscheinlichste Entwicklung der Zukunft prognostizieren kann. Und deshalb kommen auch damals schon in diesem ersten Buch, was ich damals geschrieben habe über das Jahr 2020, tatsächlich sind dort die ersten KIs beschrieben, die ersten KI-Assistenten beschrieben, damals noch in einer ein bisschen anderen Form, als man sie heute findet. Ja, wir haben damals noch das Bild geprägt, du stehst morgens vor dem Spiegel und redest mit dem Spiegel sozusagen, ja, und der Spiegel sagt dir, Mensch, was weiß ich, geht 20 Minuten eher los, weil Stau auf deinem Weg ist und so weiter. Das ist heute alles kalter Kaffee, da redet heute, also das ist ja ist völlig selbstverständlich. Damals im Jahr 2008, 2009, war das irgendwie so eine halbe Sensation, ja, dass man sowas prognostiziert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir holen diese Prognosen aus den Köpfen der Menschen, die heute darüber entscheiden, also der großen Strategiechefs von den Googles und den Microsofts, wie sie alle heißen, machen jede Woche 10 solche Interviews. 52 Wochen hat das Jahr, über 25 Jahre gibt's uns, also da sind ganz schön viele Interviews zusammengekommen. Und deshalb können wir diese Prognosen machen, die auch wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. Nicht 100% natürlich, aber ziemlich
gut. Ja gut, mit diesem Buch, mit dem Titel 2020, 2009 geschrieben, ne, hat eine Serie begonnen. Ne? Danach haben sie alle 5 Jahre, circa 10 Jahre weiter voraus in die Zukunft geschaut. Und insofern können wir jetzt mal schauen, 2013 wurde das Buch geschrieben mit dem Titel 2025. Was von dem ist denn eingetroffen?
Da steht was von selbstfahrenden Autos, also Robotaxis, ja, wo du nicht mehr selber am Steuer sitzt. Da muss man sagen, das hat eine kleine Verzögerung. Also heute gibt es selbstfahrende Autos in etwa 30 Städten in der Welt. Ich war letzte Woche wieder mal in San Francisco. Da kannst du seit 4 Jahren mit diesen selbstfahrenden Autos rumfahren. In China auch und an vielen anderen Orten der Welt auch. In Europa, Zagreb und Luxemburg starten die gerade dieses Jahr. Aber in Deutschland gibt's sie noch nicht. Ja, die aktualisierte, die heutige Prognose dazu wäre, mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder Ende nächsten Jahres oder Anfang übernächsten Jahres wird das in Deutschland starten, hat also für Deutschland mal eine kleine Verzögerung, diese Prognose, nicht 2025, sondern vielleicht dann 2028 oder so. Ja. Also damit muss man immer rechnen. Aber diese Dinge, klar, die kannst du relativ klar prognostizieren, weil die einem so einer Kausalkette folgen. Wenn heute das passiert, dann passiert morgen das. Dann ist das eine relativ einfache Prognose.
Ich wollte mich in großen Sprüngen nach vorne arbeiten, in die Zukunft des Jahres 2035, aber dazwischen haben Sie noch das Buch 2030 geschrieben mit dem Untertitel Wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Hier der Prognosen aus dieser Zeit stehen unmittelbar vor der Realisierung.
Da gibt es schon, im ersten Kapitel schon, eine sehr prägnante Stelle. Da bekommt also die Tochter der Familie, die ich da beschreibe, bekommt geschenkt, dass sie weiter telefonieren darf mit ihrem gerade verstorbenen Großvater. Und was hat der Großvater gemacht? Also der ist eines natürlichen Todes gestorben, der ist sehr alt. Was hat er gemacht? Der hat vor seinem Tod 18 Monate, so steht's in dem Buch, eine KI trainiert, die inzwischen exakt in seiner Stimme redet, die exakt in seinem, also sein Humorlevel hat, sein Charme-Level hat, dieselben Worte benutzt oder eben auch nicht benutzt, dasselbe Wissenslevel hat, also jetzt nicht allwissend ist wie Google, sondern auch denselben Unsinn erzählt wie der Großvater. Ja, es ist wie telefonieren mit dem Großvater. Und das steht in diesem 2030er Buch. Das ist jetzt schon 2026 tatsächlich kurz vor, also es gibt schon Menschen, die haben solche KIs trainiert, ja, es ist noch nicht in der Masse, haben ja bis 2030 auch noch ein bisschen Zeit, aber die Technologie gibt es, die gibt es und damit die Frage sozusagen, ja, wie viel Mensch verträgt die Zukunft und ist das alles menschlich oder wird das alle, die liegt natürlich total auf der Hand. Und also das, was ich da 15 Jahren inzwischen in dieses 2030-Buch da reingeschrieben habe. Das ist, diese Fragen stehen heute auf der Tagesordnung, ja. Das, und werden nicht weniger.
Der Stichwort Trefferquote klang ja schon mal an. Wie hoch ist die denn? Ist das quantifizierbar?
Quantifizierbar ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil die Zeit eine Rolle spielt. Ne? Also jetzt, klar. Ich habe das mit diesen Robotaxis erwähnt. Wenn man jetzt heute nach Deutschland schaut, gibt es kein Robotaxi. Müsste man sagen, null. Ja? Allerdings gibt es in der Welt, wie gesagt, 30 Städte, wo die Dinge seit 4 Jahren fahren, müsste man sagen, 100%. Ja? Und jetzt die Wahrscheinlichkeit in Deutschland ist das, also kommt halt in 2-3 Jahren. Das ist halt jetzt schwer quantifizierbar, ob jetzt die Umsetzung bei 0 oder bei 100 oder irgendwo dazwischen liegt. Ne? Insofern gibt es, also kann man sagen, wir sind, also bitte nicht falsch verstehen, wir sind keine Wahrsager. Ja? Zukunftsforscher sind Menschen, die mit einer wissenschaftlichen Methode heute die wahrscheinlichste, also aus heutiger Sicht die wahrscheinlichste Zukunftsentwicklung prognostizieren. Ganz viel, wenn man diese Bücher durchblättert, ganz viel von dem was man da liest, wird einem heute bekannt vorkommen. Also hat man heute, ist heute schon da, in wie großer Ausprägung auch immer. Es gibt aber auch Sachen, und da muss ich, das muss man ehrlich sagen als Zukunftsforscher, die sind einfach falsch in der Prognose. Mhm. Ja.
Und da weil, was verhagelt denn die Prognosen? Das ist ja ganz spannend. Ne? Also es hat zum Zeitpunkt, an dem sie schreiben, eine hohe Wahrscheinlichkeit, und dann passiert irgendwas. Ne? Vielleicht passiert sowas wie Trump, und ab dann muss man Zukunftsforscher bedauern, weil die Rechnung geht nicht mehr auf. Sind wir gerade also, an so einem Punkt?
Ja, ne, da muss ich zwei Sachen dazu sagen. Also erstens gibt es Dinge, die sind einfach nicht prognostizierbar. Ja? Also beispielsweise die Corona-Krise oder dass der Trump jetzt mit dem Iran den Krieg, das ist einfach nicht, sowas prognostizieren wir ehrlich, also da muss man ehrlich sein als Zukunftsforscher, sagen, das ist einfach nicht mein Metier. Das lässt sich mit meiner Methodik einfach nicht prognostizieren. Deshalb tun wir das auch nicht. Also so politische Prognosen oder so machen wir auch nicht. Dazu gehört aber auch, dass diese unvorhersehbaren Dinge, über die wir jetzt gerade reden, meistens temporär relativ begrenzt sind. Also so eine Corona-Krise nach 5 Jahren, ein paar Auswirkungen spürt man noch, aber eigentlich so die auf der langen Linie nicht. Selbst Kriege, ja, jetzt dieser Iran-Krieg oder dieser furchtbare Ukraine-Krieg, die haben eine gewisse Zeit, und danach, also außer man lebt dort in diesem Land, dann hat das natürlich weiterhin Auswirkungen, aber so für die Weltgeschichte hat das weniger Auswirkungen. Auch so eine Amtszeit von Trump oder von Merz oder wem auch immer, ist einfach alles temporär begrenzt. Das heißt, wir fokussieren uns, wir Zukunftsforscher, auf das, was wirklich die langen Linien bestimmt, und das ist ganz häufig Technologie. Technologie ist das, was wirklich Zukunft bestimmt, was am Ende bleibt. Und jetzt kommt das Zweite, selbst bei dieser Technologie gibt es aber Fehlprognosen. Und ich kann das ganz einfach beschreiben. Wir haben in diesen Büchern 2025 und auch 2030, spielt das noch eine Rolle, sind wir davon ausgegangen, dass das Internet zu einer 3D-Welt wird. Ja, also dass man mit kleinen Figuren durch das Internet läuft und das nicht so zweidimensional, so wie heute die Webseiten sind, sondern irgendwie 3D, so eine Welt.
So Warum? Wie es Facebook schon mal versucht hat und krachend gescheitert ist.
Genau. Das Megaverse. Vor ganz vielen Jahren gab es auch schon mal, ach, wie hieß denn das, Second Life oder so, also gab es so virtuelle Metaverses, so virtuelle Welten. Genau. Und der Grund, warum wir das damals prognostiziert haben, ist relativ klar, weil uns damals die Hersteller von diesen Displays, also Fernsehdisplays und Handy und so weiter, also Glashersteller im Prinzip, die haben uns in den Interviews damals gesagt, der nächste Schritt bei ihnen wird sein 3D, also 3D-Displays ohne Brille. Also ohne diese komischen Brillen, die man im Kino aufsetzen muss für 3D-Filme. Und wir haben uns das angeschaut und die Technologie, die war da und die sah toll aus, die war noch teuer und die haben gesagt, naja, die nächsten Jahre wird es einfach billiger und dann ist das überall. Und dann sind wir mit dieser Prognose zu den Content-Herstellern gegangen, also zu den Filmemachern und zu den Website-Herstellern und so weiter und haben gesagt, Mensch, bei den Glas-Jungs, da wird es irgendwie gerade 3D, was macht ihr dann? Dann haben die natürlich gesagt, oh, dann machen wir eine 3D-Internet und 3D dies, 3D das. Was wirklich passiert ist, dass die Glashersteller ihre Strategie verändert haben. Die haben erkannt, besonders die Fernsehgerätehersteller, haben damals erkannt, dass diese 3D zwar möglich ist, aber ziemlich teuer. Und dann haben die gesagt, ach, wir tun uns einfacher, wenn wir erstmal die Fernsehgeräte dünn und breit machen. Plasma, ja, also so, ja, kann man sich erinnern. So, und dann haben die einen neuen Abverkaufszyklus kreiert, also haben ein gutes Geschäft gemacht. Und als das dann runterging, haben sie das Internet angeschlossen, Smart TV. Ja, 30 Jahre nachdem das Internet entstanden ist, ging es dann auch in den Fernseher mal rein. Und wieder ein Abverkaufszyklus. Das heißt, die haben ihre Strategie geändert und dann muss ein Zukunftsforscher, der ja seine Zukunftsprognosen auf den Strategien, auf den Prognosen dieser Menschen sozusagen aufbaut, dann müssen wir neu anfangen, dann müssen wir neue Zukunftsprognosen machen, weil dann stimmen die Grundlagen sozusagen nicht.
Ja, spannend. Finde ich jetzt eine sehr gute, plausible, nachvollziehbare Erklärung, was sozusagen Schwankungen auslöst. Einen zweiten Grund haben wir so am Rande gehört. Politik-Szenarien werden erstmal nicht durchgespielt, könnten aber eine Rolle spielen. So, jetzt sind wir aber endlich in der Gegenwart oder in der Gegenwart der Zukunft, nämlich beim Buch 2035. Da steht ja relativ zu Beginn diese steile These, Kriege, Krisen, Trump, geht alles vorbei. Die große Linie bleibt Technik. Und dann wird noch ein großer des großen Silicon Valleys zitiert, Ray Kurzweil mit seiner Hypothese zwischen 2025 und 2035 könnte sich gegebenenfalls so viel ändern in der Welt wie in den 100 Jahren vorher. Wie kommt er zu dieser Hypothese?
Das hat etwas mit der, also mit Technologie natürlich zu tun, überhaupt nichts mit Politik. Ja, ist, also ob da die Linken oder die Rechten regieren, oder das ist völlig egal, ehrlich gesagt.
Naja, es können vielleicht doch nicht, ne? Weil so bestimmte Gruppen versuchen ja, Technik möglichst viel durchsetzbar zu machen. Wenn wir der These folgen, alles, was geht, wird gemacht, dann kommen wir ja auch zu interessanten Sachen. Vermutlich.
Also aus meiner Sicht in der Tat, also da kann man gern drüber diskutieren, aber wenn wir selbst in die Historie, ich bin kein Historiker, aber wenn wir in die Historie schauen, politische Entscheidungen haben auf die Entwicklung von Technologien und das, was durch Technologien ausgelöst wird, quasi null Einfluss. Ja? Mhm. Was der Einfluss, den politische Entscheidungen haben, ist, dass bestimmte Regionen entweder teilnehmen daran oder nicht teilnehmen, also an der Wertschöpfung, die durch diese Technologie Entwicklung basiert. Das erleben wir gerade in Europa. Europa nimmt gerade nicht teil durch politische Entscheidungen, die in Brüssel, Berlin und so weiter getroffen werden. Aber das hindert nicht die Technologie, sich daran zu kommen. Aber ich komme auf Ihre Frage. Wie kommen die darauf und was wird das? Ja, wir erleben im Augenblick eine Situation, in der die sich wirklich mit Technologie beschäftigen und mit Technologie auskennen, davon ausgehen, dass in den nächsten 10 Jahren die künstliche Intelligenz sich zu einer Superintelligenz weiterentwickelt. Superintelligenz bedeutet, die wird nicht mehr durch Menschen programmiert oder trainiert, sondern die kann sich selber weiterentwickeln, und eine KI, die sich selber weiterentwickeln kann, die kann sich dann auch über das menschliche Niveau, also Intelligenzniveau hinaus entwickeln. Es gibt heute schon Firmen, ich kenne einen Firmengründer sehr gut, das ist einer der Superstars im Silicon Valley, Dr. Richard Socher heißt der hat gerade vor acht Wochen eine Firma gegründet, die hatte am ersten Tag, am Gründungstag, eine Bewertung von 4,5 Milliarden US-Dollar. Am ersten Tag, ja, das ist verrückt. Warum? Weil sehr viele Investoren, also die haben da am ersten Tag gleich irgendwie über 600 Millionen reingesteckt, weil die davon ausgehen, dass der und sein Team in der Lage sind, innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre diese Superintelligenz zu bauen. Also kurz gesagt, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten Jahren genau das entsteht. Was passiert dann? Dann wird KI und Robotik, also Roboter auf Basis von KI, werden ganz viele Teile der menschlichen Arbeit, also das, was wir heute als menschliche Arbeit, als Tätigkeiten, für die man Geld verdient, verstehen, werden die übernehmen. Warum? Weil sie billiger machen, weil sie schneller machen, weil sie besser machen. Wir können gleich drüber reden, was der Mensch dann macht. Auch da gibt es natürlich eine Antwort dafür. Aber wohin das führt, ist, dass die Produktivität der Welt, die Wertschöpfung der Welt, so viel steigt, wie es noch nie gestiegen ist. Es gibt Experten, die reden davon, dass das Weltbruttoinlandsprodukt, also das World GDP, innerhalb der nächsten 10 Jahre sich verhundertfacht. Und das sind jetzt keine Leute, die sich nicht auskennen, sondern das sind die Leute, die Elon Musk und Sam Altmans, also die Chefs sozusagen dieser Technologieunternehmen.
Mhm, ja, Musk hätte gerne noch ein bisschen mehr und sieht ja sogar noch größere Werte. Sie sagen dann in Ihrem Buch, Schlüssel wird sein, was ist energetisch leistbar? Also wer hat die meiste Energie, und jetzt nicht im Sinne von Willenskraft, sondern von technisch verwertbarer? Können Sie das Szenario mal erläutern?
Ja, also Intelligenz ist, also die entstehende Intelligenz sozusagen, ist immer limitiert durch Energie. Wir können das ganz einfach, jeder hat diesen Körper hier. Ja? Dieser Körper ist sozusagen das Energiesystem für die menschliche Intelligenz. Der stellt gewissen Grad an Energie her, das ist limitiert, aber sehr resilient. Das hat die Biologie so eingerichtet, tolle Sache. Ja? Wenn ich jetzt aber eine künstliche Intelligenz habe und die kriegt mehr Energie, als so ein Körper hier bereitstellen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die intelligenter wird als der Mensch, sehr, sehr hoch. Die Frage, wo kriegen wir diese Energie her? Im Augenblick haben wir Energiekrisen überall, also besonders in Europa, ja, weil wir uns bestimmte Quellen weggenommen haben. Aber im Prinzip überall auf der Welt ist eigentlich zu wenig Energie. Deshalb wird in eine bestimmte Technologie sehr viel Hoffnung und auch sehr viel Geld gesetzt. Diese Technologie heißt Kernfusion. hat nichts mit Atomspaltung zu tun, ja, also nichts, jetzt keine Radioaktivität, da werden durch starke Laserstrahlen werden Atome aufeinander geschossen, die verschmelzen durch die Kraft und es entsteht Energie, kein radioaktiver Stoff beteiligt. Und diese Technologie entwickelt sich jetzt im Augenblick gerade in ziemlich starke Geschwindigkeit, so dass die Investoren, die da ihr großes Geld reinstecken, davon ausgehen, dass im Jahr 2040, noch nicht 2035, aber da sind wir auf dem Weg dahin, aber 2040 unsere Welt mehr Energie zur Verfügung haben kann, wenn das so weitergeht, als unsere Welt verbrauchen kann. Ja, und bis dahin steigt der Weltenergiebedarf, der verdreifacht sich nochmal. Also das ist richtig viel. Wenn das nicht passieren sollte, dann bremst das ganz stark die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und all den beschriebenen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das passiert. Mhm.
Also das fand ich unglaublich spannend, dass Sie erst Dinge beschrieben haben, die vor 20 Jahren noch Science-Fiction gewesen wären. Ne? Also Singularität, was Sie so erwähnt haben, wenn die Computer schlauer werden als der Mensch, war ja ein Traum, eine Vision, man könnte vielleicht auch sagen, ein Albtraum von Science-Fiction. Und das ist jetzt datierbar, berechenbar. Die Frage ist, früher oder später. Deswegen gibt es ein konservatives Szenario. Und was Sie jetzt beschrieben haben, war, dass sozusagen, wenn alles durchgeht und diese Singularität früher kommt. So, KI gehört zu den großen Trends der Zukunft und Sie nennen noch einen zweiten, nämlich synthetische Biologie. Worum geht's denn da?
Richtig, da geht es darum, dass der Mensch inzwischen Methoden gefunden hat, in das natürliche Wachstum einzugreifen. Ganz zeitig bei Geburt, dann während des Wachstums und auch am Ende, wenn es sozusagen um das Ableben geht. Und zwar einzugreifen in das Wachstum von Pflanzen, von Tieren und auch vom menschlichen Körper. Ja? Das heißt, wenn man die Auswirkungen sozusagen dieser verschiedenen Technologien, die es da innerhalb dieser synthetischen Biologie gibt, wenn man die Auswirkungen beschreibt, dann beschreibt man das am besten so, die medizinischen Technologien, die innerhalb der nächsten 10 Jahre entstehen, also die gibt es schon, sondern die in den Massenmarkt kommen, die also so kostengünstig werden, dass die Krankenkasse es bezahlt. Diese medizinischen Technologien, die führen mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten 10 Jahre dazu, dass die Menschen, die sie benutzen, dass die Lebenserwartung auf 100 Jahre steigt. Ich war letzte Woche im Silicon Valley in San Francisco in einem dieser führenden Institute der Welt, gegründet von Greg Venter. Das war der Mensch, der damals das erste menschliche Genom sequenziert hat, also dollste, höchste Wissenschaft. Ja. Und da kannst du dich heute schon untersuchen lassen, kosten ein bisschen mehr Geld, als die Krankenkasse bezahlt, aber kannst dich heute schon untersuchen lassen. Und die sagen dir mit diesen Untersuchungen, wenn du das dann, erkennst du die Krankheiten, die in dir sind, so zeitig, dass du sie dann heilen kannst, dann wirst du 100. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt in dieser synthetischen Biologie ist, dass das dauert aber noch ein bisschen länger, wir schätzen so 25 bis 30 Jahre ab heute, für den Massenmarkt, bis jeder es benutzen kann. Da greifst du dann in deine Biologie richtig ein. Also es gibt heute schon inzwischen Gentherapien. Also kriegst du eine Spritze, dann wird so ein kleiner DNA-Container reingespritzt, der legt sich an die DNA ran, der schneidet da was raus, das, was da irgendwie falsch ist oder zum Tode führen kann oder so. Und der verjüngt, also der verlängert die Telomere, das heißt eine Biologe, die Verlängerung des oder die Verjüngung des biologischen Alters des Menschen. All das gibt es heute schon, ist aber wahnsinnig teuer, braucht noch 25 Jahre, bis es quasi von den Krankenkassen bezahlt wird. Und wenn das dann aber passiert, dann reden die Experten davon, dass die Menschen locker 120, 150 Jahre leben können. Ja? Und selbst das ist erreichbar für viele von uns.
Also das war jetzt zwischendurch die schlechte Nachricht für den Normalboomer, würde ich sagen. Also Jahrgänge 55 bis 69 sind im Jahre 2035 dann 80, ne? Die frühen Boomer. So, und jetzt, also für uns kommt das Ganze ein bisschen zu spät, höre ich. Die jetzt 65 sind und das Jahr 2035, haben Sie ja auch gesagt, ist das, wo die größte demografische Welle im Ruhestand angekommen ist. Ja. Wie sehen deren Chancen für ein gesundes, langes Leben aus?
Naja, eigentlich, also ich finde gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, weil ja, im Massenmarkt, also von Krankenkassenzahlen, kommt das erst in 10 Jahren an, aber viele Boomer verdienen ja jetzt nicht so schlecht oder haben nicht so schlecht verdient. Und diese Technologien sind jetzt auch nicht nur für Superreiche, so das, was ich gerade beschrieben habe, was ich da letzte Woche gemacht habe, das kostet irgendwie 8.000 Euro im Jahr. Kann sich nicht jeder leisten, aber viele der Boomer werden sich das leisten können und auch wollen. Und erleben dann jetzt schon das, was die Krankenkasse eben erst in 10 Jahren zahlt. Insofern stimmt natürlich das, die Boomer sind ein bisschen zeitig geboren, um all die Vorteile, ja. Wer ein kleines bisschen Geld sozusagen auf dem Konto hat, der kann das schon, der kann da viele Sachen auch heute schon tatsächlich.
Lassen Sie es mal ein bisschen konkreter werden. Der Protagonist in Ihrem Buch ist dann 67 nebenbei gesagt, also im besten Boomer-Alter heute. So, und jetzt geht eben das große Nachdenken los, wann sind diese Dinge auf dem Markt? Wovon hängt's ab?
Also diese Dinge, die sind heute schon da. Da reden wir über Magnetresonanztomographen, da reden wir über Genanalyse und so weiter. Die sind heute schon da. Die sind einfach, weil sie noch wenig verbreitet sind sie noch teuer. Ja, also es hängt davon ab, dass das Gesundheitssystem, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, die Gesundheitssysteme diese Dinge mitfinanzieren, dadurch in die Masse bringen, dadurch wird alles billiger und das ist der normale, wie soll ich sagen, der normale Skalierungsprozess von Technologien, den wir aus ganz vielen Industrien kennen. Wenn viele Menschen es benutzen, dann wird es billiger, dann benutzen es noch mehr Menschen und dann gibt es diese Skalierung. Das ist, da das Gesundheitssystem so ein staatliches System oder der Staat zumindest sehr viel mitredet sozusagen, ja, hängt diese Entwicklung tatsächlich von, also wie schnell sie geht, von staatlichen Entscheidungen oder von, ja, von Regierungsbehördenentscheidungen ab, und die können entweder bremsen oder verschnellern. Insofern die Antwort auf Ihre Frage, wovon hängt's ab? In dem Fall tatsächlich von den Entscheidungen der verantwortlichen Menschen im Gesundheitssystem.
Ich würde jetzt das Kapitel Einfluss auf Gesundheit und verlängerte Health Span, wie es so schön heißt, also möglichst lange gesund leben, weil lange leben im Altenheim ist, glaube ich, nicht die Vision. Nee. Das will ich jetzt mal abschließen mit einem Stichwort Brain-Computer-Interface. Das ist so ein Schlagwort, auf das Sie ziemlich viel eingehen. Erleuchten Sie uns mal, was dahinter steckt.
Also Brain-Computer-Interfaces meint im Prinzip, dass es Technologien gibt, die das menschliche Hirn verbinden mit der künstlichen Intelligenz. Die muss man sich sehr konkret so vorstellen. Also es gibt zwei verschiedene Technologieklassen. Das eine sind Sensoren, da kriegst du ein Loch in den Kopf, da wird ein Sensor reingeschoben und dieser Sensor ist in der Lage, die Hirnströme zu analysieren, zu verstehen, und damit können Menschen ich nehme ein ganz praktisches Beispiel, ja. Menschen, die ihren Arm verloren haben und mit einer robotischen Prothese, Armprothese rumlaufen, können damit beispielsweise wieder richtig greifen, können ihren Arm bedienen. Die können damit auch schreiben, also im Computer schreiben, die können den Computer bedienen, die können schreiben und so weiter. Die können auch, wenn du mit so einem Roboterarm ein Glas anfasst, können die auch spüren, ob dieses Glas, ob das warm oder kalt ist. Ja, das heißt, es gibt auch einen Weg zurück ins Hirn. Es gibt nicht nur den Weg aus dem Hirn raus, sondern es gibt auch den Weg zurück ins Hirn. Das gibt es heute schon. Und das gibt es auch nicht nur mit Chips im Kopf, sondern es gibt eine andere Technologie, da ist das auf der Kopfhaut. Also das sind Sensoren, die werden auf die Kopfhaut gelegt, kriegt man so ein Stirnband und kann ziemlich genau dasselbe machen. Also man muss nicht das mit diesem Loch im Kopf vor Augen haben nur. Warum ist das interessant? Warum beschreibe ich das so stark? Weil diese Technologie mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten 10 Jahre reif wird, also verfügbar sein wird. Es gibt Unternehmen im Westen, also in den USA, im Osten, in China, die das machen. Die sind heute schon durch die Tierversuche, du musst ja immer Tierversuche und dann kommen die Menschenversuche sozusagen, ja, die klinischen Tests, durch die Tierversuche sind die durch. Die klinischen Tests am Menschen haben begonnen. Wenn man mit denen redet, die sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das in den nächsten 10 Jahren getestet, zugelassen ist, ist total hoch. Das heißt, aus Investorenperspektive, ja, es ist ja, wir Zukunftsforscher schauen ja auch immer auf die Leute, die da Geld reingeben. Was tun die? Geben die Geld rein und so weiter. Aus Investorenperspektive ist das genau die Technologie, die vor 10 Jahren die KI war. Also wer vor 10 Jahren verpasst hat, in KI zu investieren, ja, oder vor 5 Jahren verpasst hat, in Quantencomputer zu investieren, der muss jetzt in diese BCI, in diese Brain-Computer Interfaces investieren, weil die werden in 10 Jahren quasi das sein, was KI heute ist. Und das führt natürlich, also einerseits ist das eine ganz klare Wachstums- und da kannst du investieren und dein Geld vermehren und so weiter. Aber das führt natürlich zu einer wahnsinnigen gesellschaftlichen Frage, ja. Was ist dann der Mensch, wenn er sich verbinden kann mit KI? Und gehört die KI dann zum Menschen oder gehört der Mensch dann zur KI? Was macht das mit uns allen? Und das wird eine der entscheidenden Fragen. Deshalb ist das so prominent in diesem 2035-Buch.
Ich würde noch gerne einen draufsetzen. Ist natürlich wieder nicht von mir, sondern von Ray Kurzweil. Der hat ja noch den schönen Ausdruck gefunden, LEV, Longevity is Scale Velocity. Können Sie mal verdeutschen und erklären, was...
Ja, also mit dieser Begriff, ein bisschen komischer englischer Begriff, meint im Prinzip den Zeitpunkt, wo das Zurückdrehen des menschlichen Alters, was ich vorhin erwähnt habe, ja, durch Technologien, wo das schneller geht, wo das größeren, also stärker ist als der normale biologische Alterungsprozess. Das heißt, wenn du diese Technologien benutzt, dann kann man wieder jünger werden. Und das ist, also aus heutiger Sicht ist das...
Ist aus heutiger Sicht ein Appell zum Durchhalten, ne?
Ja, so ist es. So ist es. Ja, genau.
Ich würde jetzt, also ich glaube, das ist jetzt sehr plastisch geworden, also möglichst lange leben, damit man möglichst lange leben kann. Ich würde es jetzt gerne nochmal auf 2 Faktoren runterbrechen. Sie haben ja ganz viele Zukünfte beschrieben in ganz vielen Feldern. Aber jetzt beispielsweise das Feld Wohnen ist ja auch interessant für die älteren Jahrgänge, weil der Wohnungsmarkt, wie wird er sich verändern oder wie wird sich Wohnen verändern? Da haben Sie ganz spannende Szenarien, was ein Zuhause 2035 können muss, heißt die Überschrift und der Text dazu von Ihnen.
Also das Sichtbarste, was beim Wohnen 2035 anders sein wird als beim Wohnen jetzt heute, ist, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit humanoide Roboter in unseren Wohnungen, also wir haben neue Mitbewohner sozusagen, ja, humanoide Roboter, das sind Roboter, die sehen so aus wie Menschen, haben Hände und Füße, auch sowas wie einen Kopf, mit denen kannst du reden, die können all die Hausarbeit machen, die können kochen, die können putzen, die können auch was weiß ich was machen. In meinem Buch ist beschrieben, dass es nicht nur einen solchen Roboter in diesem Haushalt, da lebt also nicht nur einer, sondern lebten 2, ja. Der eine ist zuständig für Kochen, Putzen und so weiter. Der andere ist eher für die Organisation des Familienalltags, mit dem kannst du auch mal philosophische Gespräche führen und sowas, ja. Also da gibt's auch eine Arbeitsteilung zwischen diesen humanoiden Robotern. Das ist aus meiner Sicht die stärkste Auswirkung in unseren Wohnungen. Natürlich passen sich die Wohnungen dann oder müssen sich die Wohnungen da anpassen. Wohnungen, die irgendwie so geschnitten sind, dass diese Roboter sich da nicht gut drin bewegen können, die haben natürlich einen Nachteil, weil dann die Menschen, die da drin leben, müssen alle selbst machen.
und wo früher der Mensch fiel, fällt dann der Roboter, ne? Auch nicht gut.
Ja, gut, aber es ist besser der Roboter als der Mensch, oder?
Also, ja, das wäre schon ein Fortschritt, ja.
Das ist schon besser tatsächlich. Also vielleicht ganz kurz zu diesen Robotern. Warum sind wir so deutlich in der Aussage, dass es diese Roboter geben wird? Weil es die schon heute gibt, weil man die schon heute kaufen kann. Ja, wenn du in den USA kaufst, kostet das Ding 20.000 oder 500 im Monat. In China kostet die Hälfte. Und die Prognose ist so eindeutig, dass über die nächsten 10 Jahre die Preise immer weiter runterfallen und dann das quasi, quasi zum Handypreis oder irgendwie zum Preis eines Fernsehgerätes, also was die meisten sich eben leisten können, kaufbar ist. Und natürlich einen echten Nutzen, einen ganz starken Nutzen hat. Aber auch das hat wiederum natürlich Auswirkungen auf das, ist nicht nur Technologie, sondern hat Auswirkungen auf das Zusammenleben. Wir werden dann feststellen, dass wir mit solchen Robotern, mit solchen humanoiden Robotern vielleicht sogar bessere Gespräche führen können als mit unseren anderen Familienmitgliedern, ja, weil die irgendwie verständnisvoller sind, besser antworten, keine Ahnung, ja.
Also, das sagen wir denen aber erstmal nicht.
Ja, das genau. Das ist werden wir sehen. Aber das betrifft ja nicht nur mich, also der dann bessere Gespräche führt, sondern meine Frau führt dann vielleicht auch bessere Gespräche als mit mir. Ja, also das ist beidseitig. Da werden wir mit umgehen müssen.
Ein Maß an Komplexität, das ich gar nicht ausdenken möchte oder kann. Wir steigern mal das Tempo, je mehr wir in die Zukunft gehen, also je länger die Episode dauert. Stichwort Zukunft der Arbeit. Die ist für Boomer vielleicht nicht mehr so interessant, aber für ihre Kinder und aus dem, was wir bisher gesprochen haben, wird sich da einiges verändern. Wo fangen wir an?
Ja, wir müssen dort anfangen, wo es für die meisten wehtut, nämlich die KI und die Roboter werden viele Tätigkeiten, die heute Menschen machen, übernehmen, weil sie besser machen, schneller machen, bequemer machen und so weiter. Das hat zwei Auswirkungen, nämlich erstens die Lohnarbeit, was wir heute als das zentrale Element eines normalen Tages bezeichnen, nämlich die 8 Stunden Lohnarbeit, die wird es nicht mehr geben. Also 2035 gibt es sie noch, aber wir sind so auf dem Weg sozusagen des Rausschleichens. Da entstehen jetzt zwei grundlegende Fragen. Erstens, wie haben Menschen dann trotzdem Geld? Ja, wir brauchen ja Geld. Die ist ehrlicherweise relativ einfach beantwortbar, zumindest jetzt mal in der Theorie. Ja, wie das dann in der Praxis wird, das werden wir sehen. Aber in der Theorie, wenn das stimmt, dass die Wertschöpfung der Welt so stark steigt, dass die ja und so weiter, die Produktivität, dann braucht es ein Umverteilungssystem. Dann arbeiten halt nicht mehr die Menschen, sondern arbeiten halt die Roboter und die verdienen quasi das Geld und dann muss das Geld den Unternehmen, denen die Roboter gehören, quasi weggenommen werden. Nicht alles, aber einiges. Und dann umverteilt werden, dann gibt es so eine Art Grundeinkommen. Das hat aus meiner Sicht die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir weltweit so eine Art Grundeinkommen kriegen. Also die Frage, wie Menschen dann an Geld kommen, die scheint mir vom Konzept her relativ klar und gelöst zu sein, muss man noch umsetzen, klar. Die zweite Frage ist, was machen Menschen dann 8 Stunden am Tag? Ja? Also sitzen die nur noch vorm Computer und werden dick und doof und das Hirn degeneriert, wie einige irgendwie befürchten? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass was anderes passiert. Ich glaube, dass Menschen, und das ist auch beschrieben im Buch 2035, dass Menschen 2035 noch früh aus der Tür gehen und sagen, ich gehe zur Arbeit. Aber das, was wir unter Arbeit verstehen, hat sich verändert. Ja? Wir Zukunftsforscher reden in diesem Zusammenhang immer von sogenannten Empathieberufen. Also Berufe, die irgendwie so zwischenmenschlich sind, ja, die was mit anderen Menschen zu tun haben, die etwas damit zu tun haben, andere Menschen weiterzubringen, ihnen zu helfen. Ja, Coaching, Mentoring und so weiter in den verschiedensten Arten und auch das habe ich versucht in diesem Buch sehr klar zu beschreiben. Also der Peter, der Protagonist, der Familienvater, der hat eben keinen Job mehr, wo er irgendwie in einem Unternehmen irgendwas macht, sondern der hat quasi so einen Mentoring-Job und ehrlich gesagt hat er auch nicht einen Job, sondern der hat mehrere Jobs. Der macht vormittags 2 Stunden und nachmittags ein paar Stunden und vormittags kümmert er sich um andere Unternehmer und nachmittags ist er Mentor von Lehrern, also von, ja, der bringt sozusagen Lehrern bei, wie Zukunft wird, damit die mit den Schülern und so weiter und so fort. Also diese Art von Berufen, wo Menschen mit Menschen umgehen und Menschen sich um Menschen kümmern, Menschen zum Lachen bringen, Menschen zum Nachdenken bringen, Menschen dazu bringen, weiterzukommen in ihrem Leben, die werden Hochkonjunktur haben.
Das ist eine wundervolle Nachricht, wird auf LinkedIn sicherlich gefeiert werden, wo ich den Eindruck habe, es gibt schon mehr Coaches als Menschen, die gecoacht werden. Aber Sie sprechen von einer Neubewertung menschlicher Arbeit. Fürsorge, Präsenz, Vertrauen sollen künftig zählen wie früher Berufstitel. Und nebenbei gesagt, auch eine kleine Ironie am Rande, dann sind Rentner ja jetzt schon Pioniere, ne, von denen man lernen kann, wie Zeit gestaltet werden kann, wenn man dafür nicht arbeiten muss. Wahnsinnig spannend, aber wir gehen ja nach dem Prinzip der Steigerung und das Beste zum Schluss, der Höhepunkt, das Komplexeste überhaupt, klang schon mal an. Die Menschlichkeit, nicht Menschheit, das wollen wir gar nicht mal in Frage stellen, aber die Menschlichkeit steht auf dem Spiel. Ich beschleunige jetzt mal, indem ich sie zitiere. Der Vorsprung durch Denken geht verloren, Technik ersetzt Denken, der Mensch fühlt sich gekränkt und muss sich neu erfinden, er ist nicht mehr die Krone der Schöpfung. Wer es noch weiß, kommt aus der Bibel. und Langlebigkeit wird zur Neudefinition von Menschen führen. Menschlichkeit ist kein Besitzstand, sondern eine steigerbare Fähigkeit. Hammersatz auf Hammersatz. Welchen davon wollen Sie aufgreifen, sind alle von Ihnen. Ne?
Ich versuch mal eine Kurzerklärung sozusagen. Also erstens ist es ganz simpel. Menschen haben mehr Zeit, dadurch, dass sie weniger arbeiten, haben mehr Zeit, jeden Tag sich um andere Menschen zu kümmern und um sich selbst zu kümmern. Ja, das ist erstmal eine Grundlage dafür, dass man sagen kann, oh, mit hoher Wahrscheinlichkeit, also wenn du mehr Zeit hast, wenn du mehr mit den anderen umgehen kannst, dann wird das Leben erstmal wahrscheinlich ein kleines Stück menschlicher. Das ist das eine. Das andere ist aber in der Tat, dass uns diese künstlichen Intelligenzen, diese Maschinen, diese Roboter etwas wegnehmen, wo sie nämlich besser werden, also ein Selbstbild sozusagen, ja, das Selbstbild, dass die Menschlichkeit, dass der Wert eines Menschen gemessen wird an seiner intellektuellen Leistungsfähigkeit, an seinem Denkvermögen sozusagen. Ja. Warum nehmen die uns das weg? Weil sie einfach viel besser werden als wir. Und zwar viel besser. Ja. Also nicht so ein bisschen besser, sondern viel, viel besser. Und dann das stürzt natürlich den Menschen erstmal in eine Sinnkrise. Das kann gar nicht anders sein. Nämlich in die Sinnkrise, ja, wer bin ich jetzt eigentlich? So. Und in diesem Buch ist beschrieben, wie wir aus dieser Sinnkrise wahrscheinlich nach heutiger Prognose rauskommen, nämlich indem wir uns nicht mehr über das Maß an Intelligenz und Denkfähigkeit und so weiter und schneller Abarbeitung von bestimmten Aufgaben definieren, sondern über das, was im Menschen sonst noch drinsteckt. Das Konzept von Würde. Ja? Ich will jetzt gar nicht anfangen mit Liebe, aber auch das gehört selbstverständlich dazu. Also das, was die Biochemie in unserem Körpern macht, auch Angst gehört dazu. Ja, also diese Gefühle. Das ist das, was aus meiner Sicht, das ist jetzt eine individuelle Sichtweise, aber was aus meiner Sicht viel viel stärker unsere Menschlichkeit ausmacht. Und genau das. Also stärker als jetzt irgendwie gut denken zu können, ja. Und genau das wird wichtiger, weil genau das der Unterschied ist zu den künstlichen Intelligenzen. Und darauf werden sich Menschen konzentrieren, das werden Menschen steigern wollen. Und unterm Strich komme ich zu dem Ergebnis, das kann gar nicht anders sein, als dass das Leben im Jahr 2035 dann menschlicher ist als heute. Dass die Menschlichkeit gesteigert werden kann und gesteigert werden wird.
Eigentlich ein Schlusswort, aber ich muss nachfragen. Sie haben das Buch Ihren Kindern gewidmet mit dem Satz, die Intelligenz, Leidenschaft und Würde eurer Generation wird in den nächsten 100 Jahren die Zivilisation der Welt auf ein neues Level heben. Das klang jetzt an in dem, was Sie gesagt haben. Ich würde gerne fokussieren auf den Begriff Würde. Der ist so unfassbar. Wir haben ja bisher, ne, Sie sind ja ein Technologie-Fan, ist, glaube ich, erkennbar geworden. Und jetzt kommt dieses unfassbare Wort Würde. Wie passt es zusammen und was verstehen Sie unter Würde? Ich bin super interessiert.
Ja, die Definition von Würde ist da gibt's glaube ich viele, aber also aus meiner Sicht ist es so, dass es nicht umsonst ganz vorne in den guten Texten steht, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist das, was aus meiner Sicht tatsächlich den Menschen am Ende unterscheidet von Maschinen, von anderen Intelligenzen und so weiter. Für mich ist die Würde des Menschen ein Leben, also die Zeit, die dieser Körper auf der Erde ist sozusagen, gestalten zu können nach einer Art, wie dieser Mensch es gestalten möchte. Zu leben nach Regeln, nach denen man leben möchte, natürlich die anderen, ja, also die Freiheit der anderen dabei nicht zu beschränken. Und ich glaube, dass wir zum ersten Mal in 10 Jahren sind wir da noch nicht, aber die nächsten 10 Jahre sind der Anfang dahin, dass wir zum ersten Mal wirklich in eine Welt kommen können, in der das nicht nur hingeschrieben ist, sondern in der das wirklich gelebt werden kann. Bisher aus meiner Sicht, nach meiner Sicht auf die Würde des Menschen, kann das noch gar nicht ausgelebt werden, weil der Mensch irgendwie in diesen 8 Stunden Lohnarbeit, in diesem Konzept von 8 Stunden Lohnarbeit drin hängt und die meiste Zeit seiner Existenz irgendwie irgendwelchen komischen Tätigkeiten widmet, die irgendwo im Industriezeitalter mal begonnen haben. Ich glaube nicht, dass das Endkonzept von menschlicher Würde ist. Ich glaube, dadurch, dass wir diese 8 Stunden Lohnarbeit über die nächsten 10, 20 Jahre verlieren, trotzdem Geld haben, trotzdem die Möglichkeit haben, in Wohlstand zu leben, werden wir an diese Würde des Menschen, werden wir erst daran kommen, an das Konzept, was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, dass das bisher überdeckt ist von Arbeit.
Technologie und Philosophie gehören zwingend zusammen. Ethik, ethische Fragen, wahnsinnig spannend, was Sie da gesagt haben. Dieser Podcast, Episoden in diesem Podcast enden nicht ohne die Frage, und die ist besonders interessant an Zukunftsforscher. Was haben Sie in letzter Zeit zum ersten Mal gemacht?
Oh, ich habe vor einer Woche zum ersten Mal mit einem Nobelpreisträger geredet. Was ein spektakuläres Erlebnis für mich war. Tatsächlich bin in ein wissenschaftliches Beirat eingeladen worden im Silicon Valley, eine dieser Firmen. Und da sitzen 2 Nobelpreisträger. Der eine, Jeffrey Hinton, der hat die KI erfunden, wenn man so will. Ja, also der hat den Nobelpreis für neuronale Netze bekommen. Und der andere, Michael Levitt, der hat den Nobelpreis für biological, also für biologische Komputation sozusagen, die Verbindung von Biologie und Computer im Prinzip, ja, der hat Moleküle mit Computern zu analysieren und so weiter. Was mich besonders beeindruckt hat, ist die Klarheit. Die Klarheit von Jeffrey Hinton, der KI-Nobelpreisträger, wir haben natürlich diskutiert, die Intelligenz des Menschen und die Intelligenz der KI, also die künstliche und so weiter. Und der ist völlig überzeugt davon, dass das exakt dasselbe ist. Exakt dasselbe, dass es keinen Unterschied gibt. Es ist einfach Intelligenz, sagt er. Everything is out of dust. Also alles ist sozusagen aus Sternstaub entstanden. Das eine auf eine biologische Art und Weise, das andere auf eine technologische. Am Ende ist es genau dasselbe. Und diese Klarheit der Aussage, ja, dass Intelligenz nichts ist, was mit einem biologischen Körper eines Menschen zu tun hat, sondern dass Intelligenz etwas ist, was außerhalb dieses Körpers sein kann, sich außerhalb weiterentwickeln kann, und dass wir jetzt genau in eine Zeit gehen, in der das passiert. Das ist mir nochmal sehr, 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 sehr klar geworden in der letzten Woche in diesem ersten Gespräch da mit einem Nobelpreisträger. Und das schärft, also das bestätigt exakt das, was in diesem Buch steht. Das Einzige kann sein, dass das Buch vielleicht im Jahr 2000, also dass es vielleicht schneller geht, als das in dem Buch beschrieben ist.
Ja. Ich habe noch 3 vergleichsweise banale, kurze Fragen. Was haben Sie in letzter Zeit zum letzten Mal gemacht? Womit aufgehört? Ist ja auch eine Zukunftsentscheidung.
Das stimmt.
Die Möglichkeit, sein Leben zu ändern.
Exakt. Und das ist diese Entscheidung, mit etwas aufzuhören, sind wahrscheinlich sogar die wichtigeren Entscheidungen, ja. Oder die nachhaltigeren Entscheidungen. Jetzt muss ich aber tatsächlich überlegen, was habe ich zum letzten Mal gemacht? Ich komme auf nichts gerade. Also ich hab tatsächlich in mein Leben relativ stark verändert im Sinne von, wir haben darüber geredet, Gesundheit und so. Ja, ich habe in den letzten 2 Jahren selber, ich weiß nicht, ob das zu sehr ins Detail geht, aber ich habe 20 Kilo verloren. Ich lebe viel, viel gesünder. Warum? Weil ich selber für mich die Entscheidung getroffen habe, ich will die nächsten 10 Jahre gesund erleben, um diese Technologien, über die wir gesprochen haben, zu haben. Also kurz gesagt, ich habe vielleicht ist das, was ich zum letzten Mal gemacht habe in letzter Zeit, nämlich unbewusst sinnlos zu essen, ja, sinnlose Snacks, sinnlose Süßigkeiten zu essen. Ich hoffe, ich bleibe dabei, aber ich glaube, die Chance ist relativ gut.
Jetzt gibt's nur noch 2 kurze letzte Fragen. Zweitletzte, logisch, ne? Wie alt wollen Sie eigentlich werden?
Gute Frage. Cool. Ich hab meinem Sohn versprochen. Also ich habe, muss ich ganz kurz, ich habe mit meinem Sohn, dem Jüngeren, der 9 Jahre alt ist, ich habe 9, 11 und 14, der 9 Jahre, mit dem habe ich neulich, der hat mich neulich angesprochen über den Tod, hat er eine Frage gehabt, dann haben wir über das Leben geredet. Und dann habe ich dem gesagt, du, Samu heißt er, du Samu, wenn du gesund isst und dir Sport machst und so, dann wirst du und deine Freunde, ihr werdet wahrscheinlich 150 Jahre alt werden. Als erstes hat mich verblüfft seine Antwort darauf, weil seine Antwort darauf war eigentlich keine. Der hat nichts gesagt. Der fand das völlig normal. Der fand das völlig normal. Und dann hat er aber doch was gesagt. Dann hat er gesagt, und Papa, du doch auch, oder? Und da ist es mir so ein bisschen so kalt runtergelaufen, weil plötzlich der Anspruch ist, das jetzt nicht nur theoretisch drüber zu reden und Bücher drüber zu schreiben, sondern das auch sozusagen in seinem eigenen Leben zu leben. Und ich habe meinem Sohn versprochen, dass ich mich bemühen werde, 150 Jahre alt zu werden.
Ja, das wäre doch großartig. Dann hätten Sie jetzt sozusagen Drittel Leben feiern können. Sie sind 53. Und wie lange von dieser Lebenszeit wollen Sie arbeiten? Die Rente mit 117 vielleicht, damit noch was bleibt für was anderes?
Ich glaube, ich werde mein Leben lang arbeiten. Das ist aber das ist das Wichtige, die Umdefinition von Arbeit. Ich werde nicht irgendwie mein Leben lang 8 Stunden jetzt im Büro am Schreibtisch sitzen oder auch nicht 8 Stunden, das wird keiner der Zuhörer oder Zuschauer hier, wird sein Leben lang irgendwie 8 Stunden jetzt, was weiß ich, auf dem Dach irgendwie Dachdecken oder was man eben immer tut, ja. Sondern wir werden unsere Definition von Arbeit, das, was wir unter Arbeit verstehen, wird sich verändern. Und wie gesagt, diese Empathieberufe und so weiter. Ich bin aber überzeugt davon, dass eine sinnvolle, vielleicht gesellschaftlich, vielleicht für eine bestimmte Community, sinnvolle Tätigkeit, also beizutragen, dadurch Anerkennung zu bekommen, auch Wertschätzung zu bekommen, dass das ein wesentliches Element von Leben ist. Und wenn man das nicht mehr hat, dann geht irgendwie das Leben dann auch wahrscheinlich irgendwann zu Ende. Insofern ist mein Konzept von Leben, das so lange wie möglich zu machen. Und wenn Sie das mit Arbeit bezeichnen, dann werde ich sehr lange arbeiten. Sehr, sehr lange arbeiten.
Ja, wir kommen von unterschiedlichen Standpunkten und denken ähnlich, weil wenn jeder, der aus dem Berufsleben offiziell ausgeschieden ist, muss ja sich mit der Frage beschäftigen, was denn jetzt? Ne? Weil der ewige Urlaub ist es nicht. Urlaub ist ja nur wertvoll im Kontrast zum Wiederarbeiten müssen. Und hast du immer Urlaub, ist es ewige Langeweile. Wer will das denn? Wir könnten noch lange, lange weiterreden, beispielsweise über den schönen Satz, traue nur einem Zukunftsforscher, der in die von ihm erforschten Projekte investiert. Das machen Sie, ist aber noch mal ein anderes Thema. Das sagen Sie möglicherweise den Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten und den Unternehmen. Sie sind ja in der Unternehmensberatung stark aktiv. Es geht ja um Zukunftsszenarien, die jetzt schon Geschäftsmodelle sind. Also wir könnten ewig weiterreden, aber ich ende mal mit einem Satz, einen der vielen Sätze, die Ihr Buch zur Verfügung stellt. In der Zukunftsforschung gibt es keine Fake News. Habe ich kurz drüber nachgedacht. Ja, aber muss richtig sein, ne? Weil man weiß ja gar nicht, was ist und kann dann immer annehmen, alles wäre richtig oder alles wäre falsch. Aber erstmal als Optimist gehen wir von aus. Es könnte richtig sein. Also das alleine macht Zukunftsforschung sympathisch. Es gibt auf jeden Fall faszinierende Anregungen, über 250 Seiten. Es gibt eine Fiction beziehungsweise eine Geschichte mit Protagonisten und es gibt extrem viel Faction, sehr faktendichte Seiten, die sich spannend lesen. Früher hätte man es möglicherweise Science Fiction genannt, aber bei Ihnen ist es ja Science Faction. Also macht jedenfalls Lust auf Zukunft, sei es individuell, sei es für und mit der Organisation, in der man arbeitet oder vielleicht sogar verantwortlich ist. Mehr Hinweise in den Shownotes. Danke, dass Sie so viel Zeit von Ihrer Gegenwart mir und uns geschenkt haben. Extrem spannend. Will man gerne mehr von hören und vor allen Dingen erleben. Also in diesem Sinne alles, alles Gute. Danke, dass Sie hier waren.
Vielen Dank. Vielen Dank für das schöne Gespräch und allen eine großartige Zukunft.
Und großartig wäre auch, wenn wir und ihr uns in dieser Zukunft wiederhören, in einer Woche zum Beispiel. Bis dahin noch ein paar gute Töne Gegenwartsmusik.